2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist eine Stunde nach 19.10 Uhr und ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millantons, vor dem Auswärtsspiel des magischen FCSP beim 1. FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Das Spiel des dritten Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Sonntag, den 7.8. um 13.30 Uhr auf dem Nordra Betzenberg statt. Es empfängt dabei der Tabellenfünfte den Tabellenvierten, also ein klassisches Duellchen. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche. Deluxe. Ding Dong Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millanton Podcast auch in dieser Saison und vor allem auch da wieder das VDS-NDS-Format. Diesmal empfehle ich euch nicht nur ein Bier, sondern gleich ein paar mehrere. Wenn ihr im Sommer gerne gemütlich auf der Terrasse, dem Balkon oder im Park die Sonnenstrahlen genießt und dazu ein schmackhaftes Bier aus der Kehrwieder Brauerei trinken möchtet, hätte ich da was für euch, nämlich das Kehrwieder Sommerpaket. Vollgepackt mit verschiedenen Bierstilen erhältst du dann 11 Flaschen und auch noch ein schickes Glas. Die Bierspezialitäten mit oder ohne Alkohol werden dich begeistern. Wohl bekommst, sag ich mal. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und auch zum Sommerpaket findet ihr unter kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt dran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So, erster Podcast in der neuen Saison für mich. Wir spielen am Sonntag gegen Lautern und wie auch in meinen vorherigen VDS-Folgen schaue ich mal ganz kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner und die sieht wirklich richtig grottig aus. Bisher gab es 38 Duelle der beiden Teams, von denen wir nur 9 gewinnen konnten. Und bei Unentschieden haben wir satte 21 Mal verloren. Das ist nicht wirklich gut. Die letzten Spiele der beiden Vereine gegeneinander fanden 2018 auf dem Betzenberg statt. Das letzte Spiel, nicht die letzten Spiele, sondern das letzte Spiel auf dem Betzenberg statt und endete 1:1. Ich kann mich da noch an den unschönen Polizeieinsatz im Eingangsbereich, im Gästeblock erinnern. Vielleicht war der eine oder andere da auch noch da. Aber kommen wir zu unserem Gast, die Fan des Vereins aus Rheinland-Pfalz ist. Da sie zum ersten Mal bei uns im Millanton ist, stellt sie sich jetzt kurz mit unseren klassischen Vorstellungsfragen unseren HörerInnen vor. Wer bist du? Wie bist du zum FCK gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Hi, ich bin Christina. Ich komme aus Karlsruhe und bin gebürtig aus dem Saarland. Sprich, eigentlich vom Bundesland her gar keine Veranlagung, auf den Betze zu fahren. Aber bei mir ist es die klassische Geschichte. Mein Vater war Kaiserslautern-Fan. Meine erste prägende Erinnerung an Fußball ist, dass mein Vater Samstagnachmittag beim Arbeiten im Garten Radiokonferenz gehört hat und immer lautstark mitkommentiert hat. Mit 10 war ich dann zum ersten Mal im Stadion. Habe ein dramatisches 3:2 nach 0:2 Rückstand erlebt und spätestens da war dann emotional nichts mehr zu retten. Und auch wenn ich den Tag ab und an verflucht habe in den letzten Jahren, würde ich trotzdem nicht tauschen. Und ja, wie beschäftige ich mich mit dem Verein? Ich hoffe, es dieses Jahr ein bisschen häufiger ins Stadion zu schaffen als in den letzten Jahren. Es ist von Karlsruhe immer ein Stückchen anzureisen. Wenn man Vollzeit arbeitet, fallen da jedenfalls die Freitagabendspiele ein bisschen raus. Und genau, dann mit Corona noch die letzten 2 Jahre. Und aber ich habe dieses Jahr richtig Bock auf Auswärtsspiele. Mal wieder größere Stadien sehen, mal wieder ordentlichen Heimsupport sehen. Und genau, und ich freue mich auf spannendere Gastmannschaften, euch inklusive.
Dankeschön. Also erstmal herzlich willkommen, Christina. Schön, dass du die Zeit hast, mit uns zu sprechen. Bevor wir gleich zum sportlichen Teil kommen, lass mal ein wenig über dich und im Drumherum im Verein reden. Ihr habt ja jetzt 4 Jahre in der dritten Liga verbracht. Wie war das denn so für dich?
Nervenaufreibend, stressig, meistens frustrierend. Und eigentlich nur so das letzte halbe Jahr mit ein paar Ausnahmen wirklich schön. Also der, beziehungsweise, es stimmt nicht so ganz, also der Anfang war cool. Also absurderweise hat in dem Moment, in dem der Abstieg aus der zweiten Liga feststand, 2018, eine total bekloppte Euphorie sich freigesetzt. Also es war so dieses klassische, okay, jetzt sind wir endlich in Anführungszeichen abgestiegen. Diese Angst, die die letzten Jahre immer so mitwaberte, die wir eigentlich seit 2008 bei diesem Fastabstieg immer so ein bisschen mit uns rumgetragen haben, also ich jedenfalls, hat sich jetzt endlich realisiert. Und jetzt kann es eigentlich nur noch besser werden, so die Überlegung. Und ja. Man hat es dann auch gesehen, also das erste Spiel in der dritten Liga, das war ein Heimspiel gegen 1860 München, da waren irgendwas knapp über 40.000 Leute im Stadion. Und es war so ein bisschen derselbe Effekt, den du 96 nach dem ersten Abstieg aus der Bundesliga hattest. Das war so dieses, okay. Na komm, nee, jetzt erst recht. Und dem machte aber dann sehr schnell Ernüchterung Platz, weil dann alle gemerkt haben, okay, das mit der dritten Liga ist jetzt irgendwie doch nicht so der Selbstläufer, den wir als Fans uns teilweise erhofft haben. Das wird richtig harte Kost. Also die Weitsichtigeren von uns haben das wahrscheinlich schon früher gesehen. Und ja, man hat dann irgendwann so, okay, wir brauchen so eine Saison vielleicht auch, um in der Liga anzukommen, um das ein bisschen anzunehmen, um das auch psychisch zu verarbeiten, um auch eine neue Mannschaft zu kriegen, weil natürlich in der aus der Mannschaft in der Vorsaison eigentlich keiner Verträge für die dritte Liga hatte. Das heißt, war quasi komplett ad alas. Und dann war dann immer wieder die Hoffnung, okay, dann vielleicht in der nächsten Saison angreifen, weil du natürlich auch immer die wirtschaftliche Angst im Nacken hast. Und ja, also abgesehen von mal so einzelnen Phasen wie unter Boris Schommers, als wir mal so 4, 5 Spiele am Stück gewonnen haben, war das eigentlich immer mehr Krampf sportlich. Und ja, zwischen 2019 und 2021 hatten wir im Prinzip meistens noch zusätzlich andere Sorgen, weil wir da uns mal wieder als Chaoslautern in Perfektion gezeigt haben.
Ja, da wollen wir ja gleich nochmal drauf kommen. Aber nur ganz kurz, weil es gibt ja schon viele Podcasts und viele Artikel darüber. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als wir in der dritten Liga gespielt haben. Ich fand das war eine der schönsten Zeiten eigentlich für mich als Fan, weil wir so viele Auswärtsfahrten in der näheren Umgebung. Wann fährst du schon mal nach Emden ins Stadion oder nach Wilhelmshaven? Auch wenn der Fußball wirklich, ich muss das ja leider so sagen, das war wirklich grottenschlechter Fußball. Ja. Also,
insofern wirklich, hat sich also, die dritte Liga echt nicht verändert.
Ich will jetzt auch nicht den Drittligaspielern zu nahe treten, aber es ist dann doch schon ein gehöriger Unterschied, wenn man sich einen guten Zweitligafußball anguckt, zu dem Drittligafußball. Wie fühlt es sich jetzt wieder an, in der zweiten Liga zu sein? Ist da jetzt noch Demut bei euch oder geht der Blick gleich wieder Richtung erste Liga?
Es kommt, glaube ich, ganz drauf an, wen du fragst. Also das, was kurz nach dem, was so vor kurzem viral ging, war ein jüngerer Herr, der auf beim SWR war es, glaube ich, erstmal klar gemacht hat, dass wir nächste Saison ja Euroleague spielen, weil wir ja dieses Jahr den Pokal gewinnen. Und dieses Jahr einmal entspannt. Genau. Und diese Saison dann erstmal ein bisschen chillen und dann nächste Saison aber ab durch die Decke. Was ich jetzt so für mich und so für die Menschen mit FCK-Bezug, mit denen ich so zu tun habe, sagen kann, es ist erstmal unheimliche Erleichterung, dass man wieder da ist. So dieses, gerade weil es ja am Schluss doch richtig emotional war, also irgendwie nach dem Derby-Sieg gegen Saarbrücken alle himmelhoch jauchzend, dann fängst du dir so unnötige Niederlagen gegen Dortmund, Wiesbaden und Viktoria Köln mit wirklich desolaten Leistungen, bist nochmal dabei, das Ganze komplett herzuschenken und musst dich dann mit Hängen und Würgen in 2 Relegationsspielen hochraffen, also entspannt ist anders und umso größer ist jetzt dieses Gefühl, endlich wieder ein bisschen näher an den Platz zu kommen, zu dem man sich eigentlich mehr zugehörig fühlt. Also dieses elitäre Denken ist, glaube ich, schon noch da.
Also dieses Erstliga-Selbstverständnis, wo man
Ich weiß noch nicht mal, ob es ein Erstliga-Selbstverständnis ist, aber es ist auf jeden Fall so ein solide in der zweiten Liga erstmal abschneiden, dann gucken, was noch nach oben geht. Einfach weil mit dem großen Stadion ansatzweise sinnvoll wirtschaften in der dritten Liga auch gar nicht geht.
Hm. Du hast im Vorgespräch gesagt und auch jetzt gerade eben auch, dass du nicht so viele Spiele, nicht bei jedem Spiel dabei sein kannst. Fährst du denn dann viel auswärts mit?
Wenn es sich ergibt.
Oder ist das auch eher
schwierig? Wenn es sich ergibt. Also ich versuche halt, was so bei mir räumlich in der Nähe liegt, irgendwie mitzunehmen. Muss auch ehrlich sagen, dass ich immer auch so ein bisschen auf Sicherheitslage gucke. Also unabhängig davon, dass es mit einem Termin unter der Woche scheiße lag, war jetzt Dresden auswärts für mich jetzt keine Option. Also ich habe jetzt diese Saison Nürnberg auf der Agenda, Fürth, Sandhausen, weil es halt wirklich von mir aus um die Ecke liegt, Darmstadt, dann euren namenlosen kleinen Bruder aus der Vorstadt. euch eventuell im nächsten Jahr, das muss ich spontan schauen. Also es ist doch auch reizvoller, dann irgendwie hinzufahren, weil also ich war jetzt in der dritten Liga zum Beispiel in Groß-Asbach gewesen. Mit der Andrea Berg-Tribüne ist es, glaube ich, oder und es ist halt, jo, also es hat so ein bisschen. Es hat so ein bisschen Fremdscham-Charakter teilweise, aber das spöttische Lächeln bleibt dir dann halt im Halse stecken, wenn du merkst, dass du halt sportlich auf einem ähnlichen Niveau rumdümpelst, unabhängig davon, dass wir das Ding damals gewonnen haben. Und ich war noch nie so dankbar für zweite Liga wie jetzt.
Sehr schön. Also wenn du jetzt im Stadion bei euch im Wetzenberg ist, wo finden wir dich denn da wieder? Wo können wir dich da einordnen?
Ihr findet mich im oberen Bereich der Westkurve. Also wir haben Westkurve von unten nach oben, X1, X2, X3, X4. Und ich bin immer mit ein paar lieben Freunden dort, die dort ihre Dauerkarten haben. Und wenn es sich ergibt, bin ich dann immer bei denen. Hast den Vorteil, du bist nicht so ganz im extremen Gedränge. Das heißt, wenn ein Tor fällt, fliegst du nicht erstmal 10 Stufen runter, sondern bist zwar noch einigermaßen drin im Feuer, aber ohne, dass du danach blaue Flecken hast, weil du wieder irgendwo gegen Wellenbrecher geflogen bist.
Okay.
Und du siehst was vom Spiel. Also ich finde ja Fahnen-Support optisch als Außenstehende total geil. Aber wenn du unmittelbar dahinter stehst und wie ich nur 1,65 groß bist, siehst du halt teilweise einfach nichts vom
Support
Spiel.
Support-Area musst du durch.
Genau. Also ich bin meinem nicht mehr ganz so zarten Alter entsprechend mittlerweile ein bisschen nach oben gewandert und schau mir an, was die jungen Wilden unterhalb so treiben.
Okay. Apropos Stadion. Der Betzenberg hat ja für die WM 2006 damals so einen gewaltigen Umbau erlebt und ist immer wieder Gegenstand von Spekulationen, um das mal so zu sagen. Sei es in Finanzfragen, aber auch die Stadionfrage selbst. Das hat, und ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, Gio MRC auf Twitter gefragt, ob du lieber den alten kleinen Betzenberg von vor der WM zurück hättest. Denn nach dem Ausbau ist es ja eher so ein finanzieller Klotz am Bein für den Verein.
Also ich wäre definitiv lieber wieder im kleinen alten. Also natürlich ist es nochmal beeindruckender, wenn so knapp 50.000 schreien und einen Torjubel ablassen, als wenn das dann 37.000, 38.000 sind. Aber für mich ist dieses neue Stadion auch emotional teilweise negativ aufgeladen einfach. Also jetzt nicht nur, weil es im Prinzip nach 2006 bis auf ein kleines Hoch 2010, 2011 eigentlich sportlich nur bergab ging, sondern gerade auch wegen den ganzen finanziellen Nöten, die damit am Bein hängen. Also natürlich, gebe ich offen und gerne zu, ist das Erste, was uns das Genick gebrochen hat, oder fast gebrochen hat, muss man ja sagen, die Großmannssucht nach der Meisterschaft 98 gewesen. Ja. Aber ich glaube, das Stadion ist so der zweite große Faktor, der für den wirtschaftlichen Niedergang gesorgt hat.
Du sprachst ja im Vorgespräch, hast du erzählt, dass es nicht nur Sanierungsstau gibt im Stadion, sondern auch von den strukturellen Defiziten, die das Stadion so jetzt mit sich bringt. Magst du mal ganz kurz darüber erzählen?
Also der Sanierungsstau merkt man halt, wenn man im Stadion rumläuft, also gerade wenn man sich so ein bisschen in den oberen Bereichen rumtreibt. merkt man einfach, dass das Ding seit 2006 nicht mehr wirklich general überholt worden ist. Mhm. So diese strukturellen Defizite, das sind dann mehr so Dinge, die so den Ablauf im Stadion betreffen. Also hast schon in der dritten Liga gemerkt, wenn wir mal Spiele hatten, wo es deutlich voller war, sei das ein Pokalspiel oder ein Derby, dass du dann echt was so Getränke holen, Essen holen, extrem schnell an die Kapazitäten kommst, was dann gerade im Hochsommer extrem ungünstig ist. Also kannst dich also mal eben in der Halbzeitpause kurz runter und was holen oder vielleicht auch mit fünf Minuten Vorlaufzeit. Kaufen, ne? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass ein Gästeblock noch kritischer ist. Und da merkst du dann aber auch einfach, dass der Verein in der dritten Liga natürlich mit anderen finanziellen Möglichkeiten nicht einen Betrieb aufrechterhalten kann für einen Zweitligaverein. Ich meine, die Menschen, die da arbeiten, auch gerade in der Geschäftsstelle, die reißen sich ihren Hintern auf. Also denen muss man den Boden küssen, über den die wandeln, weil sie echt einen undankbaren Job haben und gleichzeitig dann noch gerne mal einen auf den Deckel kriegen, wenn man irgendwie gefühlt zwei Tage in der Hotline-Warteschleife hängt oder die E-Mail-Anfrage wegen der Dauerkarte irgendwie dann erst nach zwei Wochen beantwortet wird. Oder wenn das neue Trikot erst am ersten Spieltag der Saison zum Verkauf erhältlich ist. Das sind so Sachen, wo du halt merkst, okay, da haben einfach die letzten Jahre ihren Tribut gefordert. Und die Leute, die da sind, machen ihren Job gut. Und mal schauen, wie sich die nächsten Jahre entwickelt.
Liebe AuswärtsfahrerInnen, denkt dran, trinkt vorher nicht zu viel, bitte. Nicht, dass wir wieder solche Ausfälle im Block haben, das ist nie schön, aber passt auf, versucht irgendwie euch zu versorgen, dass ihr das Stadion nicht an die Kapazitätsgrenzen bringt, bitte. Dankeschön.
Ja. Ich meine, wir haben ja zum Glück jetzt am Sonntag nicht die Temperaturen, die wir heute und morgen haben, sondern gemäßigte knapp 30 Grad. Das heißt, es sollte gehen. Und ihr habt nicht die Sonne im Gesicht.
Das stimmt allerdings, das stimmt. Die Ostkurve ist da sehr, also ich war beim letzten Spiel ja auch da und das war da, ich mache diesen Weg zum Stadion schon alleine nicht hochgelaufen, aber das ist egal. Du hast ja erzählt, dass du in Karlsruhe wohnst und das im Vorgespräch meintest du, ja, Karlsruhe wird nicht so gern gesehen im Stadion. Dazu passt eigentlich die zweite Frage des gleichen Users, die ich jetzt nochmal kurz etwas ergänze. Wer ist denn der Derby-Gegner für den FCK und speziell auch für dich und warum? Also er sagte, er hatte dann vorgegeben Saarbrücken, Karlsruhe, Frankfurt oder Mannheim.
Ich glaube, das kommt ganz extrem drauf an, in welcher Zeit die Fanin geboren ist. Für mich persönlich ist es, glaube ich, Karlsruhe. Nicht nur, weil ich jetzt seit 8 Jahren mittlerweile hier wohne und meine beste Freundin KSC-Fan ist, sondern auch, weil das so das Derby ist, das ich als Kind als erstes bewusst mitgekriegt habe. Also das 96 ist so meine erste bewusste Fußballerinnerung mit 9 Jahren. Und das war dann natürlich Abstieg und kurz drauf Pokalsieger werden. Und nicht irgendwie aus Jux und Dollerei Pokalsieger werden, sondern halt mit einem wunderschönen 1-0 von Martin Wagner gegen Karlsruhe. das war dann irgendwie auch so in den Jahren danach. Also da war für mich Karlsruhe immer am präsentesten. Mannheim und Saarbrücken poppten zwischendrin mal auf, wenn unsere U21 oder unsere zweite Mannschaft gegen die gespielt hat. Aber das hatte dadurch für mich nicht so diese extreme sportliche Brisanz. Es war jetzt in der letzten Saison natürlich ganz anders. Da war dann natürlich das Mannheim-Derby und auch gerade das Heimspiel gegen Saarbrücken. Das war emotional richtig aufgeladen. Und ich glaube auch, dass die Fans, die sich noch stärker an die Derby-Zeiten mit Mannheim und Saarbrücken erinnern, dass es für die eine stärkere Relevanz hat. Also für mich persönlich ist Karlsruhe.
Okay. Sehr schön. Lass uns mal langsam zum sportlichen Teil kommen. Bevor wir das Spiel am Sonntag sprechen, ihr hattet jetzt so im Sommer nicht so einen richtigen großen Umbruch, hattet ihr ja nicht. Ne? Irgendwie, ich habe mir bei Transfermarkt und bei Fußball.de geguckt, irgendwie 6 Neuzugänge plus 2 Leihenden. Also Markus Kleinsorge kam von Rot-Weiß Essen zurück und Jonas Weinand von Schott. Und mit Angelos Stavridis habt ihr ein Spiel aus der eigenen U19 hochgezogen. Und hab den Kader aber umgänzt mit 3 Torwarten, weil ja nicht nur Matteo Raab gegangen ist, glaube ich, sondern doch zu den beiden anderen Keeper. Und hab mit Andreas Lute, der dann von Union kam und wohl euer Stammkeeper natürlich jetzt ist, so wie Erik Durm, wohl 2 prominente Namen verpflichtet. Ja. Aber ihr habt ja auch Abgänge zu verzeichnen. Unter anderem Matteo Raab, der zum Verein aus dem Vorstadt gegangen ist und den nicht nur Flo Zenger als für einen der qualitativ besten Torhüter in der dritten Liga hielt. Felix Götze, der vom Namen her natürlich ein bisschen bekannter ist. Wem trauerst du eigentlich hinterher oder meinst, dass er nicht adäquat ersetzt wurde?
Ich trauere auf einer emotionalen Ebene Raab tatsächlich am ehesten hinterher. Weil ich es ähnlich sehe, also war enorm wichtig für diesen Aufstieg. Also allein wenn ich dran denke, was der für Dinger im Rückspiel gegen Dresden rausgeholt hat, war trotz seiner extrem jungen Jahre immer ein Rückhalt, hat auch eine Sicherheit ausgestrahlt, fand ich für sein Alter, die beeindruckend ist. Und ja, ist dann natürlich schade, wenn du diese emotionale Aufstiegsfeier hast und dann ein paar Tage später die Wechselnachricht. Zumal wer ist ja auch nicht der erste Torhüter, den wir Richtung Hamburg verlieren. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass er adäquat ersetzt worden ist. Also Andreas Lute bringt natürlich eine ganz andere Erfahrung mit, strahlt die entsprechende Ruhe aus. Das, was ich bisher von ihm gesehen habe, gefällt mir. Felix Götze ist für mich. Also ich hab Spiele von ihm gesehen, da dachte ich mir, ey, wenn du das immer abrufen könntest, was du in der Viertelstunde gezeigt hast, dann würden wir gar nicht drüber reden, ob du noch Kaiserslautern ausgeliehen bist, sondern würdest du Bundesliga spielen. Er hat natürlich auch tierisches Verletzungspech gehabt mit diesem schrecklichen Zusammenprall Anfang letzter Saison, wo er sich den Haares im Schädel zugezogen hat und man sich dann ein paar Wochen, nachdem er wieder fit war, nochmal im Schädel zusammengerasselt ist, weswegen er dann danach mit diesem Rugby-Helm gespielt hat.
Ja.
Sportlich ist der Abgang wahrscheinlich verkraftbar. Aber ich denke, dass sich noch das ein oder andere tun wird.
Ja, das hatte ich jetzt irgendwie auch schon mal gelesen, dass euer Sportdirektor noch auf der Suche ist. Heute habe ich zudem noch gelesen, dass René Klingenburg nach nur einer Saison euch schon wieder verlassen soll, Richtung Erzgebirge Aue. Ist da was dran? Weil ich hörte, dass er eigentlich sehr beliebt war.
So ich habe das heute auch zum ersten Mal jetzt gelesen, beziehungsweise gestern Abend, glaube ich. Ich halte es tatsächlich nicht für abwegig, wenn ich mir vor Augen führe, wie es jetzt bisher um Einsatzzeiten stand. Also er hat jetzt, glaube ich, beim Pokalspiel am Wochenende auf der Tribüne gesessen. Obwohl News, der im defensiven Mittelfeld gespielt hat, jetzt im letzten Spiel nicht die beste Leistung abgeliefert hat gegen Kiel. Und ein Kumpel von mir hat es so schön formuliert, Klingenburg ist ein klasse Allrounder, aber auf keiner Position so gut, dass du ihn für ein Zweitligateam verwenden kannst.
Okay.
Und ich könnte mir vorstellen, dass da die Vorstellungen möglicherweise auch von Spieler, was Einsatzzeiten angeht und Vereinen auseinandergehen. Aber wie gesagt, also ich kann dir auch nichts Näheres sagen. Emotional ist natürlich schade, weil das ist halt so einer, der auch emotional mal wieder eine Mannschaft über einen Kipppunkt treiben kann. Nicht immer mit fairen Mitteln, muss man dazu sagen. Und es wird dann wahrscheinlich keine lustigen Instagram-Videos mehr geben, wo sich jemand ein Weizenbierglas auf dem Schädel zerdeppert, aber ein Tod muss halt sterben. Auf dem mit Schal eingepackten Kopf, muss man dazu sagen.
Okay.
Sicherheitsvorkehrungen getroffen.
Dennoch. Naja, Fußballprofis, muss man
ja.
Lass sie feiern, wenn sie feiern dürfen. Kurze Frage nochmal. Ich kann mich erinnern, euer Verein nicht vor allzu langer Zeit insolvent war und jetzt kommen auf einmal so namhafte Spiele. Ja, ich hörte sowas so während der Pandemiezeit. Und jetzt kommen auf einmal so namhafte Spieler wie Lute und Durm. Ja, und dann denkst du dich natürlich, ja, die werden ja auch nicht mit Backstein bezahlt, die kommen aus dem Erstliga-Umfeld. Mhm. So, ja. Woher kommen eure finanziellen Reserven?
Ich glaube, es sind noch nicht mal groß finanzielle Reserven. Also wir hatten ja nach langem Hin und noch längerem Her und noch mal hin und noch mal zurück nach Beginn der Corona-Pandemie dann den Schritt tatsächlich, dass der Verein den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat, dass ein Insolvenzverwalter bestellt wurde, der Verein selbst einen Generalbevollmächtigten sich ausgesucht hat, der so ein bisschen durch die Zeit begleitet. Und es war für mich damals emotional tatsächlich härter, als ich dachte, weil ich es irgendwie habe kommen sehen, dass Corona jetzt noch so der letzte Tropfen sein könnte, der das fast zum Überlaufen bringt. Mhm. Aber wenn du im Prinzip mehr als 10 Jahre immer mit diesem Damoklesschwert über dem Kopf rumläufst und dann irgendwann tatsächlich mal weißt, dass es passiert, dann ist es natürlich extrem schmerzhaft. Aber letzten Endes sind wir da, glaube ich, mit einem guten blauen Auge davon gekommen. Wir haben uns ja dann letzten Endes mit den Gläubigern geeinigt, haben einen Schuldenschnitt machen können. Und dann ist quasi, abgesehen von Geschichten wie das Stadion, das uns nach wie vor nicht gehört und für das wir nach wie vor Miete, / Pacht zahlen müssen, davon abgesehen kannst du dann natürlich erstmal neu anfangen und kannst dich
auf einen neuen Investor ins Team geholt, glaube ich, ne?
Genau. Wir haben ja als großen Investor die regionalen Investoren. Da ist die Region. Ja. Entschuldigung, ich wollte es eigentlich verkneifen.
Wir haben es noch nicht erwähnt, wirklich. Ihr habt mir wirklich Mühe gegeben.
Genau. Und jetzt neu dazu gekommen ist die Pacific Media Group, zu der ich dir tatsächlich gar nichts sagen kann, weil die sich für mein Empfinden sehr bedeckt halten, wofür ich aber ganz dankbar bin. Also wenn irgendwas hinter den Kulissen passiert, dann so, dass ich es nicht mitkriege und dass es nicht 5 Minuten nach der Aufsichtsratssitzung in der Bildzeitung steht. Auch das hatten wir schon deutlich anders. Von daher genieße ich im Moment mal die Ruhe und warte darauf, dass eventuell irgendwann mal die Zeit kommt, in der auch Fans in die GmbH und Co. KGaA, wie es bei uns so schön heißt, also die auf Aktien gerichtete GmbH und Co. KG letzten Endes, dass auch Fans mal investieren können. Es wurde damals bei der Ausgliederung versprochen, dass zeitnah Fans auch investieren können. Und mein letzter Stand ist, dass das nicht vor 2025 passieren wird.
Hattet ihr denn nicht mal, ich meine mich zu erinnern, hattet ihr nicht mal eine Anleihe rausgegeben?
Wir hatten nicht nur eine, wir hatten sogar zwei.
Ach so, waren die nicht zweckgebunden an Nachwuchsleistungszentrum und sind dann zweckentfremdet verwendet worden?
Machen wir mal einen Sonderpodcast mit 3 Stunden drüber, dann kommen wir vielleicht ansatzweise drumrum.
Ja, okay. Ich würde dann noch einmal auf den zum finanziellen Niedergang des FCK, um das jetzt mal so abzuschließen, gibt es einen ganz, ganz tollen Artikel von Florian Reis bei Zeit Online, den verlinke ich euch nachher in den Shownotes. Florian war ja auch zu Gast bei Yannick in der Saisonvorschau und da haben die das Thema auch ausführlichst besprochen, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Florian ist wirklich da und ganz toller Experte, muss ich sagen.
Ja. Ja.
Das ist auch wirklich ein Long Read, ja. Also nehmt euch Zeit, Popcorn, auf jeden Fall Popcorn und dann schaut mal, was da mal rumkommt. Aber kommen wir mal zurück in die Jetztzeit. In der fabelhaften Analyse von Florian Zenger von Clubfans United, ja, aus Nürnberg, stand, dass euer Kader ziemlich ausgewogen geplant wurde. Er weist aber auch darauf hin, dass jetzt so die Auswirkungen mit dem Sprung in eine höhere Liga, gepaart mit dem Trainerwechsel, es schwer machen, dass man eine Prognose für 2022, 2023 treffen kann, weil diese zweite Liga so ausgeglichen ist. Ich habe schon gelesen, dass es wirklich vielleicht für einige Spieler bei euch im Kader relativ schwierig sein wird, sich dem Tempo der zweiten Liga anzupassen. Was ich jetzt gesehen habe in den letzten zwei Spielen oder den letzten drei Spielen, war das ja nicht unbedingt der Fall. Vielleicht geht das, ändert sich ja noch das über den Verlauf der Saison. Aber was prognostizierst du denn so für die Saison 2022, 2023 für den FCK?
Eigentlich jeden Punkt bis zur 40 mitnehmen. Ich glaube, es wird ein hartes Stück Arbeit. Also die ersten zwei Spiele mit 4 Punkten dürfen nicht drüber hinwegtäuschen. Also es wird hart, wird jetzt auch die nächsten Spiele hart. Und ich habe schon so Albtraummissionen irgendwie, dass wir 2 Spieltage vor Schluss, kurz vorm Derby gegen KSC, beide um Abstieg kämpfen und es dann Abstiegsendspiele gibt. Also brauche ich persönlich nicht. Ich glaube, dass diese extrem körperbetonte Spielweise und auch diese Härte, die jetzt im Moment mit drin ist, dass die auch noch ein Stück weit zu diesem, wir sind jetzt wieder da und jetzt rennen wir euch die Bude über den Kopf zusammen, Mentalität geschuldet ist. Ich kenne Dirk Schuster aber nicht gut genug, um beurteilen zu können, ob das war. Also ich erwarte keinen Zauberfußball. Und brauche den auch nicht, also emotional nicht, um mich irgendwie mit meinem Verein oder mit der Mannschaft identifizieren zu können. Es gilt, also es ist das alte Klischee, dass sie dich auf dem Betze lieben, wenn du noch aus vollkommen aussichtsloser Position nochmal eine Grätsche ansetzt und den Ball dann trotzdem ins Tor austrittst. Die stimmt.
Okay.
Also Arbeiter werden mehr geliebt am Betze als filigrane Künstler. Es sei denn, sie heißen Ratinho und spielen 98 in der Meistermannschaft.
Ja, weil Schirjakow Schwarzer war ja auch einer, der nicht sehr viel gegrätscht hat und auch die feine Klinge gepflegt hat. aber lass uns jetzt mal, wenn wir jetzt schon so bei Schuster sind, lass uns mal zum Spieltag kommen und dann kommen wir gleich auch noch mal zu seinem Spielsystem. Bevor wir also zu System und Aufstellung kommen, habt ihr Stand heute Mittwochabend irgendwelche Verletzten zu beklagen, verklagen, jetzt komme ich mit einer Juristerei wieder, zu beklagen, hat sich beim Pokalspiel jemand verletzt, gibt es irgendwelche gesperrten Spieler?
Meines Wissens hat sich gegenüber dem Spiel zumindest nichts getan. Angelos Stavridis hat sich ja leider relativ frisch nach seiner Vertragsunterzeichnung für die Profis schwerer verletzt. Ben Zulinski hat sich im ersten Spiel verletzt, schon nach, ich glaube, 20 Minuten.
Ja, am Knie, ne? Glaube ich.
Genau. Oder? Und ja, ja. Ich meine auch. Und ansonsten sieht es aber gut aus und ich gehe davon aus, dass wir dieselbe Elf sehen werden wie gegen Kiel und jetzt am Wochenende gegen Hannover. Gegen Hannover, sag ich schon, gegen Freiburg. Entschuldigung. Ja. Und könnte mir eventuell Hannover vorstehen, Freiburg. Also. Ja. genau, also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er eventuell Nehus mal auf der Bank lässt und Shifchi eventuell von Beginn an bringt, aber das ist jetzt was ich persönlich machen würde. Schauen wir mal.
Trifft der Ausfall von Zielinski die Mannschaft schwer? War das ein wichtiger Faktor für ihn?
Kann ich nach 20 oder? Minuten, die ich von ihm gesehen habe, tatsächlich nicht sagen. Also,
okay. Ja. Okay. Bei uns werden Stand heute Mittwochabend auf jeden Fall Avevor und Vasili ausfallen. Bei Etienne Amenido und David Nemeth sollen wieder im Training teilgenommen haben. Aber wie und ob sie voll belastbar sind, steht noch nicht fest. Vielleicht sind sie ja Kandidaten für den Kader am Samstag. Aber kommen wir mal kurz zu eurem Spielsystem. Und ich bediene mich da auch nochmal bei Florian Zenger. Der schrieb so schön, Schuster steht im deutschen Fußball wie kein Zweiter für das, was man im Englischen Route One Football nennt, aber im Deutschen Kick and Rush heißt. In der Zeit unter Schuster spielte Darmstadt in der Bundesliga phasenweise über ein Drittel seiner Bälle lang und vertraut auf die Schnelligkeit und Kopfballstärke seiner Angreifer. Man verzichtete also fast vollständig auf Ballbesitz. Ich habe mir mal die Daten bei bundesliga.de angeguckt und es sieht, ich will jetzt nicht lügen, aber so Ballbesitz ist auch bei euch nicht so angesagt, ne?
Nee, also das selbst mal dem Gegner den Ball überlassen und mal gucken, ob man irgendwo vielleicht mit einem Konter dazwischen spritzen kann oder ob mal ein gepflegter Pass von der Mittellinie bei Beuth landet, der ja wie kaum ein anderer Bälle festmachen kann mit seiner körperlichen Präsenz. Ja. Und der dann einfach mal ein Loch reißen kann und auch wenn zwei Mann drumherum stehen.
Ja, mit Wunderlich rückt dann auch jemand Schnelles nach. Ne? Das ist muss man dann so sagen. Ja.
Genau, genau. Und dann hast du gegebenenfalls noch einen Hanslik auf der Seite, der mal noch eine gute Idee hat oder einen Herrcher, der sich nach vorne entschaltet. Ja. Also es gibt durchaus Möglichkeiten. Und ich habe schon deutlich beschissenere Spielstile in den letzten Jahren gesehen. Es gab ja genug Auswahl an Trainern in den letzten 20 Jahren. Also alleine, dass wir quasi mit einem Mann dazwischen chronologisch hintereinander Norbert Meyer, Taifun Korkut und Michael Fronzek hatten. Wir sind Koma gewohnt.
Ja, genau. Ich meine, dann ist es ja, wenn man einen klaren Fußball spielen lässt, vielleicht auch was Schönes für euch, dass ihr euch was verlassen könnt, dass auf jeden Fall auf einem Zielspieler gehauen wird, was das Zeug hält, mit offensiven Außen hinterhergelaufen wird. Ihr habt relativ kurze Ballbesitzphasen, das habe ich schon gesehen, erzählt. Intensive Läufe und viele Sprints zieht ihr auf jeden Fall an. Das zeigt ja auch dieser nach Ballbesitz direktes Umschalten. Willst du uns einmal ganz kurz noch abholen, wie eure erste Elf aussehen wird? Du sagtest ja schon, dass quasi die quasi analog zu dem Spiel gegen Hannover und gegen Kiel und gegen Freiburg aussehen wird. Kannst du uns da nochmal kurz durch die Mannschaftsteile führen?
Gerne. Also wir haben den schon angesprochenen Andreas Lute im Tor, haben dann das aus der dritten Liga schon vertraute Innenverteidiger-Duo mit Tomjak und Kraus. Beides lange Kerls, beide mal auch für einen Kopfball gut im gegnerischen Strafraum. Durm hat sich frisch als Außenverteidiger schon etabliert, geht davon aus, dass er auch jetzt wieder spielen wird. Hast ansonsten Zimmer, Zug und Hanslik auf den Seiten, die auch nicht zwingend feste Defensiv- oder Offensivrollen haben, sondern wo sich auch mal einer fallen lässt oder einmal ein bisschen weiter nach vorne geht. Hast mit Nihus, der noch jung ist und natürlich auch noch lernen muss, hat man im Spiel gegen Kiel gesehen, wo er zwei unglückliche Szenen hatte, aber sich wieder rangekämpft hat und sich im Training auch anscheinend bewiesen hat, nach Aussage von Schuster. Hast daneben Ritter, der in einer Form ist, die ich dem tatsächlich nicht zugetraut hätte. Also der war Anfang der letzten Saison, meine ich, wenn ich mich noch richtig erinnere, war der quasi komplett von der Bildfläche verschwunden. Und ich weiß noch, dass ich damals spekuliert habe, dass der geht. Und hat dann in den letzten Monaten wieder richtig Zug entwickelt, hat sich zum wirklich wertvollen Spieler entwickelt. Falls man ihn sich auf dem Platz genauer ansehen soll, er ist der, der egal bei welchen Temperaturen immer langärmelig rumläuft, weil der arme Kerl eine Rasenallergie hat.
Ach Gottes Willen.
Und falls der Name jetzt bei euch klingelt, ja, das war der am Sonntag im Pokalspiel gegen Freiburg dieses grandiose Tor nahezu von der Mittellinie geschossen hat.
Ja.
Vorne hast du mit Wunderlich natürlich immer eine großartige Anspielstation, der im Herbst seines Lebens nochmal so richtig zeigen kann, was er drauf hat. Und über Beuth muss man, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Also er ist die perfekte Kombi aus körperlich robustem Spieler, der sich auch mal gegen zwei Mann durchsetzen kann. Er hat, wenn er nicht gerade in Dresden vorm leeren Tor steht oder gegen Freiburg, einen guten Torinstinkt, finde ich. Muss nach eigener Aussage nur öfters mal auf den kurzen Pfosten gehen, statt auf den langen. Und genau.
Okay, das sieht doch ganz, das hört sich doch nach.
Zimmer habe ich vergessen, um Gottes Willen. Ich habe den Kapitän vergessen.
Ja, Gott, euer rechtes Mittelfeld. Stimmt.
Ja. Und der Mann für die beherzten Grätschen und die großen Szenen und für die Emotionen. So einen braucht man. Es ist ein altes Klischee, aber so der FCK hat immer ein Herz für Heimkehrer. Es geht nicht immer gut, es wird manchmal peinlich, aber Stallgeruch Metters.
Stallgeruch Metters. Dann würde ich das jetzt mal, diese Aussage mal nutzen, um nochmal auf die Frage von Lorenz Adlung einzugehen. Der twitterte nämlich oder fragte uns via Twitter: Feuerbekämpfer mit Feuer, kann man die roten Teufel auch clever besiegen, ohne dass man ihre Intensität spiegelt? Und das ist ja das, was Zimmer dann vorlebt, was du, wie du gerade beschreibst. Mhm. Ich gehe mal davon, also jetzt sei mir nicht böse, wenn ich diese Frage ganz kurz selber
beantworte.
Ich glaube nämlich, dass die Intensität eine Grundvoraussetzung ist, um in der zweiten Liga, die so ausgewogen ist, mithalten zu können.
Ja.
Und wenn man sich die Statistiken bei gewonnenen Zweikämpfen anschaut, sind beide gleich auf. Also beide mit 224 Zweikämpfen bisher in der Bundesliga gehören sie zu den Top 3 Teams. Bei den intensiven Läufen und Fouls am Gegner liegen wir vorne. Das bedeutet halt auch, wir ziehen schneller an, wir treten dem Gegner auch gerne mal auf die Füße. Bei den Sprints liegt der FCK vorne, aber hat ja, wie wir jetzt gesehen haben, auch ein bisschen geringere Ballbesitzphasen oder kaum Ballbesitzphasen. Und was bei uns zwingend ja auch der Faktor ist, wir pressen sehr, sehr viel früher und intensiver, weil ihr seid nicht so die Pressingmaschinen.
Nee.
So was ich jetzt gesehen habe, fand ich das eher zurückhaltend, abwartend. Das auch wiederum würde man, wenn ich jetzt die Daten vom Tim hätte, so PBDA, so Passes per Defensive Action, so wie viele, da würde man sehen, dass ihr dem Gegner relativ lange den Ball lässt, bevor ihr quasi rantritt. Naja, genau.
Aber das finde ich krass, dass ihr mehr Fouls am Gegner begeht als wir. Weil gefühlt hat sich nach jedem unserer Spiele die Anhängerschaft des gegnerischen Vereins darüber beschwert, dass wir alles über den Haufen treten. Und von daher, das fasziniert mich jetzt.
Ja, ich glaube, dass das liegt, also es ist so ein bisschen aus dem letzten Jahr gekommen, dass wir jetzt ein bisschen intensiver und auch ein bisschen aggressiver spielen. Ich finde das auch ganz gut, weil wir haben jetzt natürlich wir haben unsere, bei uns haben 40 Tore den Verein verlassen, müssen wir mal einfach so sagen. Ja. Das ist eine Menge. Ja. So, und die musst du jetzt erstmal wieder auffangen und da ist es halt so, dass du das halt über andere, dass du jetzt, haben wir jetzt schon viele Tore geschossen, wir haben aber auch viele bekommen, aber wir müssen halt, wir kommen halt auch mal, wir sind intensiver, wir sind aggressiver im Spiel und das ist für uns auch ganz gut, dass wir das tun, glaube ich, weil wir auch ein bisschen härter am Mann sein wollen. Irvine, der halt auch sehr, sehr körperlich spielt, ein Erik Smith, der halt auch eine Robustheit bringt, auch ein Medic, der halt sehr robust ist, sei es Saliakis, der sich mal eben eine rote Karte im Pokalspiel abholt und für 2 Spiele Sperre jetzt bekommen hat dafür, aber da hat der Verein jetzt zum Glück dann so einen Einspruch eingelegt, aber ich glaube, es tut uns ganz gut, dass wir dieses aggressive und intensive Spiel jetzt forcieren, denn diese zweite Liga ist wirklich ausgeglichen und ich glaube, da ist Intensität, um nochmal auf die Frage von Lorenz zurückzukommen, ist Intensität einfach eine Grundvoraussetzung und wir werden die nicht spiegeln, weil wir dann ja noch über einen gepflegten Fußball spielen wollen, aber wir werden sie einfach an den Tag legen. So. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es am Samstag ausgehen wird. Und in Anbetracht der Zeit lasse ich dich jetzt aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für das am Sonntag, für das Spiel am Sonntag genannt hast. Sag mal.
Ich tippe auf ein rotziges 3-2 mit hin und her und wechselnder Führung und tippe auf einen Platzverweis. Ich verrate nicht gegen wen.
Zimmer.
Dann Ben. Mein Kandidat wäre jetzt Chifchi gewesen, aber gut. Nee, also ich, nach dem, was du jetzt auch gesagt hast bezüglich Fouls, bei unser beider Glück kriegen wir dann wahrscheinlich einen Schiedsrichter, bei dem die Karten locker sitzen. Und es könnte, glaube ich,
nachgeguckt.
Erfährst du ja mittlerweile immer erst am selben Tag. seit Corona.
Ja, hoffentlich nicht Zweier. Ah. Gut. Also jetzt hören wir auch mit dem Bashing, weil das hat er nicht verdient. Übrigens, witzig, ich habe auch 3-2 getippt für uns allerdings. Tja, damit wären wir am Ende. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Christina, und die Zeit, die du dir genommen hast. Und wir hören uns dann nach dem Spiel und sehen uns ja Sonntag vorm Stadion, haben wir jetzt vorher ausgemacht. Ich wünsche allen ZuhörerInnen und Zuhörern viel Spaß am Sonntag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Wenn ihr ins Stadion reist, bitte testet euch vorher, passt auf euch auf und bitte bleibt gesund und immer schön. Aha. Dankeschön und tschüss.
Ciao.